Lenny, unser erster Podcast, unsere erste Folge.
Unsere erste Folge. In mir sprudelt's.
Was sprudelt denn als erstes hoch?
Vorfreude tatsächlich. Also Vorfreude sprudelt ziemlich viel. So ein bisschen Nervosität auch, Neugier, wo es hingeht auf jeden Fall. Ja, das eigentlich so überwiegend.
Kann ich mich anschließen. Ich bin ziemlich aufgeregt und auch gespannt in Richtung, wir haben ja schon so ein paar Ideen, irgendwie wo die Reise hingehen soll, so ein paar Themen auch.
Mhm.
Aber irgendwie so eine große, oh Gott, jetzt müssen wir immer Content liefern oder so. Das ist so ein Druck vielleicht auch.
Ja, und das auch ist tatsächlich ein Druck, den ich so noch nicht kannte.
Also man muss jetzt delivern, so ein bisschen so eine Verpflichtung auch. Und ob Leute das überhaupt hören wollen.
Ja, ich bin aber auch mega gespannt tatsächlich. Aber so, es scheint ja auf jeden Fall jetzt schon mal so zumindest ein paar Leute zu geben, die so ein Grundinteresse auf jeden Fall schon mal haben. Und irgendwie gibt mir das auch total viel Motivation dafür.
Irgendwie war dann auch das TikTok-Live quasi auch so ein Impuls dafür. Ne? Da sitzen halt Leute 3 Stunden und hören uns auch auf TikTok zu. Ne?
Ja, das finde ich immer noch total wild. Ne? Und wenn ich darüber nachdenke, kann ich das auch irgendwie kaum greifen, weil im Endeffekt sind wir ja auch nur 2 Randos on the Internet. So, ne? Und dann sind da wirklich Leute, die sich dazu entscheiden, okay, die 2 Menschen, ich habe an sich kein Plan, wer das ist, aber die reden und ich finde es interessant und ich höre denen jetzt zu. Wende wirklich aktiv Zeit auf, mich damit zu beschäftigen, was die so sagen.
Und der Gag ist, wir haben uns ja vorher auch nicht gekannt.
Ja.
Ich kannte dich halt auch von den anderen veganen Lives, besonders bei Zora und Co. Von der dachte ich so, ja, du wirkst vertrauenswürdig, weil ich kenne dich ja zumindest aus dem Textchat. Und da haben wir ja auch immer textmäßig einfach die Leute zugeballert. Und was anderes, eine andere Voraussetzung hatten wir eigentlich gar nicht, ne?
Also. Ja, nee, eine andere Voraussetzung gab es halt wirklich nicht. Es war wirklich dieses, okay, das ist ein Username, den habe ich jetzt halt oft in anderen veganen Lives gesehen, wo ich mich gerne rumtreibe. Der Vibe hat gepasst, so. Der Vibe war halt einfach so ein bisschen ähnlich. Und dann war ich halt zum ersten Mal in deinem Live, beziehungsweise du hast mir diese Einladung geschickt und ich dachte mir so, oh cool, das ist eine Person, die möchte mich auch gerne zumindest Zuschauer da haben. Das finde ich schon mal nice. Und dann bin ich irgendwann halt mal so audiomäßig auch gekommen und das war einfach, ich habe das als sehr angenehm empfunden.
Ich muss gerade gestehen, ich wusste gar nicht mehr, dass ich dir eine Anfrage gestellt habe.
Ja doch, also du hast den Live halt geteilt, ne?
Ach das, ja stimmt, genau, ich dachte so, ja genau, wird halt ja, ausgespült genau. Über Algorithmen.
Ich kann mich noch dran erinnern, ich saß da in meinem Wohnzimmer auf meinem süßen Lesesesselchen, bin so durch TikTok gescrollt, also halt so ein typischer Doom-Scrolling-Moment tatsächlich, ne? Ich hatte nichts zu tun. Und dann sehe ich da plötzlich diese Direktnachricht, dachte mir so, okay, krass, es schicken mir selten irgendwelche Leute Direktnachrichten, also wenn ein guter Freund, der spammt mich halt jeden Tag mit ein paar Videos voll, ne, aber that's about it eigentlich. Und dann dachte ich mir, okay, ja, jetzt schreibt mir dieser Marcel ja mal gucken, was der will. Und dann war das halt die Einladung zu dem Livestream. Und ich dachte mir, ja, cool, gucke ich mal rein.
Auch vermutlich dieser kurze Moment von, oh Gott, da kommt eine Nachricht. Ist das jetzt wirklich ein Okay? Also wenn ich DMs bekomme, weiß ich, das ist immer so ein...
Ja, jein. Also dadurch, dass ich ja schon halt vorher in den anderen Lives mitbekommen habe, wie du so drauf bist, zumindest halt über, also in der Chat-Funktion halt, ne? Hatte ich jetzt nicht so die Hemmung, da reinzugucken, weil ich dachte, okay, das wird jetzt halt zumindest nicht irgendwie ein Creep sein, der sagt, zeig mal Füße oder so, ne? Aber ja, weil sonst ist halt Frau als Frau auf Social Media auch manchmal einfach, du möchtest da nicht in deine DMs gucken, weil es ganz viel weirder Kram ist und ganz viel unangenehmer Kram auch zum Teil und deswegen, keine Ahnung, aber das hat mich dann eigentlich noch umso mehr gefreut, dass es halt einfach nicht sowas war, sondern halt irgendwas, was mir wirklich auch einen Mehrwert geboten hat.
Also im Endeffekt sind wir auch gerade im Lore quasi von diesem Podcast, der irgendwie entstanden ist, aus diesem Zufall heraus.
Ja,
ne?
Im Endeffekt schon. Eine glückliche Fügung könnte man es nennen.
Und wir sind auch irgendwie gleichzeitig schon so ein bisschen in dem Thema drin, worum wird es in diesem Podcast gehen, ne? Also das hat sich so entwickelt aus dieser Bubble Richtung linke Politik und Veganismus. Was erstaunlicherweise auf TikTok relativ wenig Fokus hat. Also es gibt, glaube ich, 2 Leute, die direkt damit irgendwie ganz gerade diese Lücke versuchen zu füllen. Der Rest ist eher so indirekt. Und da sind wir ja quasi auch schon so ein bisschen in diesem Bereich drin, den wir mit diesem Podcast auch abdecken wollen.
Ja, total. Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ne, also mir fallen einige Creator ein, die halt vegan leben und veganen Content produzieren, wo du halt auch eine politisch linke Einstellung fühlst, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt nicht Kernthema von dem Content, der da produziert wird. Und gleichzeitig fallen mir auch sehr viele Leute ein, die linken Content produzieren, wo man aber auch weiß, die leben vegan. Aber auch da ist dann halt einfach diese Überschneidung nicht gegeben im Content. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, dass es hier halt dann die Überschneidung geben wird. Und ja, wir haben halt einfach ähnliche Kerninteressen auf dem Gebiet, würde ich sagen.
Ja, genau. Ich denke, das passt ganz gut auch Richtung, wie wir recherchieren für diese Sachen. Wir haben halt beide dieses ADHS-Rabbit Hole und ein Thema, was uns voll interessiert. Und eine Sache, die ich auch gemerkt habe, über diesen TikTok-Kanal on air machen und dann quasi auch diskutieren, das quasi irgendwie rauslassen. Mir geht es danach irgendwie besser, weil ich das nicht den ganzen Tag mit mir rumschleppe oder irgendwo mich verliere, dann irgendwelche Details. Und meine Hoffnung war jetzt auch mit dem Podcast, dass wir sagen, also sonst ist das immer so unstrukturiert und je nachdem, was kommt, jetzt hier mal so eine strukturierte Vision zu haben nach dem Motto, wir setzen uns hin oder du setzt dich hin zum Beispiel ein paar Tage Deep Dive in ein Thema, da wird dich auch keiner bremsen und so und wir reden darüber und ich finde das eigentlich eine coole Idee. Also nicht dieses unstrukturierte, man macht irgendwas mit dieser Energie, sondern bringt das sogar was. Vielleicht ist der Podcast dann auch gleich für diese Deep Dive-Themen nochmal ein cooles Ventil.
Ja, es ist halt echt einfach so ein Outlet für das, was im Kopf sowieso stattfindet, würde ich sagen. Und was ich halt an dem Podcast ganz cool finde, so jetzt im Vergleich zu den TikTok-Lives, die finde ich auch super cool, ne? Don't get me wrong. Aber man muss da ja dann, gerade wenn man einen Gast oben hat, ja trotzdem irgendwie auch den Fokus noch auf den Gast lenken und den halt abholen, wo er steht, ne? Und das ist ja auch richtig und wichtig und so. Manchmal ist es dann aber halt doch einfach so, okay, wir sind jetzt gerade in einem Thema drin und es gibt noch so viele Infos eigentlich zu dem Thema, die also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ne? Die ich noch total gerne raushauen würde, aber dann merkt man halt einfach, okay, der Gast ist noch nicht so weit oder das ist jetzt auch nicht so das Thema, was den Gast dann vielleicht bewegt und so.
Es bleibt häufig an der Oberfläche, ne? Also manchmal werde ich überrascht, dass dann ganz schnell irgendwie auf so Details geht, wo ich denke, ja, krass, coole Frage, weil das geht endlich mal so in eine Richtung. Also letzte Woche war das halt der Fall, dass jemand wirklich zwei gute Fragen nochmal gestellt hat, nachdem er einen Tag vorher bei mir im Live war, wo ich dachte, ey, krass, ja, genau, das sind aber die Probleme und es gibt da nicht eine 100% Lösung. Das ist halt Teil der Transformation, die wir gerade dann machen, wenn es heißt, wir wollen keine Gewalt mehr oder wir wollen keine Tierausbeutung mehr. Was heißt das denn eigentlich? Wo geht das denn? Was brauchen wir eigentlich dafür?
Kann ich einfach zu 100% nachvollziehen. Weil manchmal kommen halt wirklich diese Fragen, wo man sich denkt, oh ja, du triffst gerade genau den Spot, ne? Du stellst halt auch die richtigen Fragen, um mal um breit gefächert zu reflektieren, sage ich jetzt einfach mal, ne? Aber dann wird es halt trotzdem relativ schnell wieder im Keim erstickt, weil entweder ist die Wortwahl, die man dafür bräuchte, halt einfach nicht Social-Media-freundlich, sage ich jetzt einfach mal, oder es wird vom Chat, kommt irgendeine Ablenkung, die in dem Moment aber wichtig ist, aufzugreifen und all sowas halt.
Ja, also am Ende ist wirklich Fokus, ne? Ich merke das auch, manchmal ist das so eine moderierende Sache, die man hat, dann hat man den Chat im Auge, versucht dann zu folgen, quasi im Kopf zu gucken, okay, welche Argumentationsgrundlage liegt hier zutage, kann ich die weiterspinnen und das damit irgendwie helfen, dass die Person merkt, so, das passt irgendwie nicht, oder auch offen zu bleiben in Richtung, hat die Person irgendeinen Punkt, den ich noch nicht gesehen habe?
Ja, ich finde aber auch halt gerade in den Lives ist es halt auch eine gewisse Frage der Verantwortung, weil ich spreche jetzt wieder nur für mich, aber wenn ich Personen hochnehme und ich unterhalte mich mit denen, dann fühle ich mich in meinem Live oder halt auch in deinem Live so ein bisschen dafür verantwortlich, dass diese Person unbeschadet aus diesem Gespräch rausgeht. Also ich fühle mich da eigentlich nicht nur ein bisschen verantwortlich, sondern ich möchte, dass diese Person aus einem Gespräch mit mir keinen Nachteil zieht, ne? Mit anderen Worten, ich muss ein bisschen aufpassen, was sage ich, wie sage ich. Und hier in so einem Podcast ist es halt auch so, dass die Person, die sich das anhört, selbstverantwortlich ist für was hört sie sich an, wie weit möchte sie gehen, wo macht sie aus. Und das erleichtert es für mich halt einfach auch nochmal ungemein, weil ich nicht konstant im Hintergrund haben muss, okay, ich muss jetzt total aufpassen, dass ich dieser Person nicht zu nahe trete, dass ich nicht irgendwelche Sachen im Detail erläutere, die vielleicht einfach ein bisschen unangenehm traumatisierend sein können. So Stichwort, gehen wir später auch noch irgendwann drauf ein, PMSG und all sowas, weil, boah, dieses Rabbit Hole.
Ja, bin ich super gespannt drauf, ne? Also, wenn das die nächste Folge wird.
Ja, also in der Hinsicht muss ich tatsächlich das Ganze emotional selber noch so ein bisschen verarbeiten und so, weil, also kurzer Spoiler schon mal, ne, PMSG, da geht's um Pferde und ich habe ja generell so eine Affinität zu Pferden und ja klar, wir möchten ja generell hier auch speziesistische Klischees abbauen und all sowas, aber trotzdem ist es ja auch normal, dass man sich zu den einen Tieren vielleicht emotional und empathisch gesehen ein bisschen mehr hingezogen fühlt als zu den anderen, während man sie trotzdem als gleichwertig betrachtet. Ergibt das Sinn?
Naja, auf jeden Fall, ja.
Okay, cool.
Da sind wir auch so ein bisschen in diesem Thema drin. Ja, worum geht's eigentlich, ne? In dem Podcast? Was sind so die Themen?
Ja,
ich habe hier nochmal die Sachen, die wir aufgeschrieben haben. Vielleicht für die Leute, die uns nicht kennen oder jetzt im Discord nicht sind oder auf TikTok uns nicht kennen. Die Beschreibung ist ja, dass wir kulturelle Perspektiven auf Veganismus aufzeigen möchten, das Thema intersektionale Gerechtigkeit, dann aber auch aktuelle politische Entwicklung und ihre Auswirkung auf Mensch, Tier und Umwelt, was quasi das alles, was wir auch gerade hatten in Richtung, wo bewegen wir uns auf TikTok auch. Und dann einfach ganz schroff irgendwie Dinge, auf die wir Bock haben. Ne? Also ich denke mal, also ich werde es vermutlich nicht immer schaffen, akute Dinge anzusprechen. Manchmal hätte ich, glaube ich, vermutlich auch einfach Bock auf so eine Bottle-Episode in Richtung, weißt du, einfach mit einem Thema aufgreifen, was einen gerade interessiert.
Also dann auch völlig losgelöst vom Thema Veganismus unter Umständen. Oder also weil ich wäre auf jeden Fall bereit dafür.
Bin gespannt, wie sich es entwickelt. Ne? Ja, also vielleicht sind es ja wirklich so Dinge, die einen gerade selber bewegen, die einfach Raum finden dafür.
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch Bock, ab und zu mal so ein bisschen Popkulturelles aufzugreifen. Ne? Aber auch da gern wieder im Zusammenhang mit Veganismus, weil da passiert ja doch.
Also ich hoffe, wir bekommen ein bisschen Feedback in Richtung, ey, könnt ihr mal dazu oder dazu, weil man hat ja auch nicht alles selber auf dem Schirm.
Oh, ein guter Punkt tatsächlich. Aber ich würde mich auch total freuen über solches Feedback, so einfach, weil, ja klar, dieser Podcast ist ja jetzt auch ein bisschen aus so einer egoistischen Perspektive entstanden, dass man halt einfach darüber reden möchte, ungebremst und all sowas. Aber gleichzeitig möchte ich ja auch Leuten was geben, was sie interessiert. Da ist Feedback dann ja doch unerlässlich.
Der Titel unseres Podcasts, My Body is a Tempeh. Wie ist der eigentlich entstanden, Lenny?
Das ist eine gute Frage. Den hast du in den Raum geworfen, ne?
Ich kann mich nur noch halb dran erinnern, weil ich glaube, ich dieses auch wieder TikTok, denn es dreht sich alles um TikTok gerade, weil das der Anfang so ein bisschen war. Diesen Spendenlauf für den Lebenshof, Hofzeit, aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht mehr, wer es aufgebracht hat. Es war irgendwie, man hört euch, also uns beide gerne zu. Und ich weiß nicht mehr genau, wer da diese Idee hatte in Richtung, mach doch mal einen Podcast.
Das habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Also ich kann mich auf jeden Fall noch dran erinnern, dass, also ich erzähle jetzt auch einfach mal kurz so ein bisschen von diesem Spendenlauf. Wir sind ja 50 Kilometer gewandert innerhalb von 2 Tagen. Ne? Und wir haben ja von vornherein gesagt, wir nehmen die Community so ein bisschen mit, ne, dass die Leute halt auch sehen. Also es gab ja auch wirklich Leute, die von vornherein gesagt haben, hey, ich selber kann oder möchte nicht so weit gehen, aber ich möchte gerne eure Kilometer sponsoren, was ja an sich schon mal, boah, danke an alle, die das gemacht haben. Aber dann haben wir uns halt auch vorgenommen, die Leute mitzunehmen. Und dann sind wir ja auf TikTok auch live gegangen und irgendwie war der erste Tag war ich gar nicht so wirklich live. Ich war ja am zweiten Tag überwiegend live und ich dachte mir so, ja, okay, aber jetzt, wenn wir hier nur durch die Gegend laufen und die Leute, okay, die sehen dann vielleicht ein bisschen schöne Landschaft, aber ich will die auch ein bisschen entertainen. Und dann ist aufgefallen, dass ich echt sehr viel quatschen kann. Und da war das erste ja schon so, hey, also du quatschst echt viel, nutzt das doch mal. Und dann kam ja in unseren gemeinsamen Streams so, ey, macht mal einen Podcast. Und dann kamen ja die ganzen veganen Wortwitze. So, also es dann hieß ja gut, okay, wenn wir einen Podcast machen, prinzipiell haben wir Bock drauf, dann brauchen wir auch einen Namen. Und irgendwie sind wir dann bei My Body is a Tempeh hängen geblieben.
Es gab viele Vorschläge, ne? Das hat sich so ein bisschen entwickelt. Aber es ging dann auch richtig schnell irgendwie.
Ja, es war ja im Endeffekt eine Sache von 10 Minuten so gefühlt, ne? Bupp, war der Name da.
Ja, und jetzt sitzen wir hier, bam. Podcast.
Ja, jetzt sitzen wir hier.
Genau, aber der hinter diesem Wortwitz steht ja auch noch eine ganze Menge. Ich hatte letztens versucht, das nochmal zu rekonstruieren. In irgendeinem Live hatten wir das ja auch besprochen. Ne? Da steckt ja auch eine ganze Menge drin. Also Tempeh quasi auch so. Da steckt jetzt das Thema auch Ernährung irgendwie drin im Veganismus. Aber auch diese Symbolik, halt dieses klassische My Body is a Temple. Was heißt denn das eigentlich? Ne? Wenn ich an einen Tempel denke, denke ich bunt. Bunte Fenster, schnicki schnacki überall. Ne? Nicht irgendwie was Kahles, sondern da ist für mich ganz viel Queerness mit verbunden. Das Thema Tattoos kommt dabei auf. Also mein Körper ist ein Tempel, deswegen wird er auch dekoriert.
Ja, finde ich auch. Und abseits von dem, was du jetzt schon genannt hast, wo ich übrigens komplett mitgehe, wenn ich an einen Tempel denke, dann assoziiere ich halt auch einen Raum der Wertschätzung. Ne? Weil man geht ja in einen Tempel und man schätzt dort etwas wert. Und wenn man sich selber oder seinen Körper als Tempel betrachtet, dann ist da für mich auch ganz viel Selbstliebe und Selbstfürsorge und mentale Gesundheit und all das halt irgendwie noch ein tragendes Thema. Und halt auch nicht nur die Wertschätzung dem eigenen Leben und Wohlbefinden gegenüber, sondern halt auch das Wohlbefinden und das Leben anderer nichtmenschlicher Tiere oder auch anderer Menschen einfach mal wirklich sich anzuschauen, zu betrachten und dann vielleicht auch einfach für sich selber so ein paar Erkenntnisse mitzunehmen.
Wir müssen nur aufpassen, dass das keine zu sehr religiöse Komponente bekommt, weil ich glaube, das passt für uns beide einfach auch nicht. Nee, aber das ist genau dieser Schnittpunkt auch, wenn es darum geht, also wenn es heißt, wir kriegen oft auch zu hören, ja, kümmert euch doch mal um die Menschen oder warum macht ihr nicht hier mehr Menschenrechte und Co. Ist ja der eine Faktor, naja, das, was wir zu dem Thema machen, siehst du gar nicht, weil du bist jetzt gerade in dem veganen Live, wo wir dieses Thema gerade behandeln Und auf der anderen Seite, naja, wenn wir gegen die Ausbeutung von Lebewesen sind und jetzt ganz konkrete Ausbeutung von Tieren, aber es sind ja nicht nur die Tiere, die in der Industrie oder generell ausgebeutet werden, sondern ja auch die Menschen. Wenn wir alle frei sind, ist uns ja geholfen. Und wenn die Tiere nicht befreit sind, können wir nicht befreit sein. Das ist ja auch die systemische Ausbeutung, die da stattfindet über Sprache, ne, Nutztiere. Hat man ja früher auch gesagt, es sind ja nur Nutztiere, es sind ja nur queere Personen, es sind ja nur hier, da. Es wird ja immer benutzt, um Gewalt zu rechtfertigen. Und solange wir das nicht weghaben, können wir als Menschen auch gar nicht frei sein.
Ja, also quasi auch so eine Sichtweise, ganz getreu dem Motto, niemand ist frei, bis wir alle frei sind.
Ja, genau.
Ja, genau. Und es ist vielleicht auch einfach eine Hürde, die wir abbauen, oder zumindest wäre das so eine Motivation auch von mir, weil im Endeffekt, wenn du in den Supermarkt gehst oder wenn du in die Drogerie gehst, dann siehst du ja das Leid und die Ausbeutung, die da stattfindet, gar nicht. Aber es wird ja auch aktiv alles dafür getan, dass du es nicht siehst. Und einfach diesen, ich möchte, um das jetzt mal so metaphorisch auszudrücken, diesen Sichtschutz einreißen.
Ja, genau, aber das gehört ja genau mit dazu. Wir Menschen nicht nur ausgebeutet werden in der Industrie, psychische Gesundheit, was auch immer da noch mit reingeht, werden auf der anderen Seite wir als Verbraucher ja auch getäuscht. Und ich glaube, die meisten Leute mögen das nicht, wenn man einfach Lügen aufgetischt bekommt. Und die Leute sagen ja, okay, jetzt gibt es ja diese neuen Siegel. Ich kaufe doch schon Bio oder ich kaufe doch schon diese Haltungsform. Ich kriege endlich mal Transparenz und kann mich ethisch richtig entscheiden, weil es mir wichtig ist, auch bessere Entscheidungen zu treffen. Aber sie werden angelogen dabei. Und das ist halt genau der Punkt, dieses Einreißen davon, also auf jeden Fall.
Sag mal, wie war das dann eigentlich für dich damals? So, woher kam bei dir die Erkenntnis, sage ich jetzt einfach mal, dass so ein Tierwohlsiegel halt eigentlich nicht wirklich viel mit Tierwohl zu tun hat und dass der Weg, den du gehen möchtest, für Tierwohl, für Menschenwohl und für generell alles, dass das Veganismus ist bei dir?
Also, dass das Tierwohlsiegel großer Quatsch ist, das gibt es ja noch nicht so lange. Das war schon, bevor es reinkam, klar, weil es ja immer diese Kategorisierung gab, welche Haltungsform, ne? Diese Haltungsformdebatte gibt es eigentlich schon super lange. Und ich fand diese Debatte generell so unehrlich, weil sie ja quasi kopiert diese Energieeffizienz-Labels. Das ist im Endeffekt dieses gleiche Schema und auch wieder eine gute Idee. Also diese Tierwohl-Labels sind ja aufgeladen, weil wir gucken ja schon, wir wollen energieeffizient sein, wir wollen ja ethisch korrekter handeln und wir können hier richtig Strom sparen. Das ist ja eine aufgeladene, positive Konnotation für die Leute gewesen, auch zu sagen, hey, wenn ich ein neues Teil kaufe, gucke ich auf jeden Fall, ist das ein A oder A+, oder damals gab es ja diese A++ sogar, jetzt gibt es nur noch A. Und man nimmt quasi diese Farbkodierung und dieses Schema, was die Leute gut kennen, abseits, wir sehen die Dinge nicht mehr als Lebewesen, sondern als Objekte. Da ist jetzt dieses Objekt und das ist jetzt etwas besser in diesem Label. Und das war schon dieses, wir nehmen etwas wieder aus dem maschinellen Kontext mit Energieeffizienz und übertragen es quasi jetzt auf die Tiere, auf das Tierwohl. Das ist ja schon abartig. Also wieder dieses von etwas Nicht-Lebenden auf etwas Lebendes zu übertragen, fand ich schon komplett pervers, als das irgendwie vorgeschlagen wurde. Und ich habe letztens nochmal überlegt, generell das Veganismus-Thema. Ich glaube, ich bin 2015 Animal Equality beigetreten, weil damals schon für mich der Weg klar war. Also irgendwas muss ich auch machen, um in die Richtung zu kommen.
Ja, ich glaube, das geht ja ganz vielen Leuten so. Ne? Also bei mir hat das auch eine gewisse Zeit gedauert. So ethisch war ich eigentlich relativ schnell auf dem Stand, dass ich anerkannt habe, so okay, eine vegane Lebensweise ist eigentlich das Einzige, was ich gut mit meinem Gewissen vereinbaren könnte. Dann kamen bei mir aber so ein paar gesundheitliche Stolpersteine ja da in den Weg, weshalb ich erstmal ja auch nur bei Haushaltsartikeln, Kosmetik, Unterhaltung, Kleidung und all sowas darauf geachtet habe, bis ich dann später an dem Punkt ankam, wo ich meinte, mich, jetzt geht's, ne? Also jetzt kann ich auch aus der Konsequenz raus halt eine pflanzliche Ernährungsweise für mich realisieren. Und ja, keine Ahnung, ich höre ja immer wieder, also wir alle hören das ja immer wieder, dass, ich will es eigentlich gar nicht so sagen, aber dieser radikale Aktivismus niemanden überzeugen wird. Und da möchte ich halt einfach mal sagen, so doch. Also mich hat tatsächlich genauso ein radikaler Aktivismus überzeugt. Ich brauchte diese harten Worte und ich brauchte dieses zur Verantwortung gezogen werden und sagen, so jetzt informier dich mal, guck dir mal an, was da wirklich abgeht.
Also krass, dass es immer dann, also dieses Radikale auf jeden Fall, aber auch wie einfach es ist, das Thema vegane Lebensweise umzusetzen, ohne komplett seine Ernährung umzustellen. Das, was du genau gesagt hast. Erstmal zu erkennen, an wie vielen Stellen quasi tierische Produkte drin sind, zu erkennen, dass das ein Co-Produkt ist und kein Abfallprodukt ist und dass das quasi zusammenhängt. Solange wir das konsumieren, solange wird es da sein. Ja, diese ganzen Neoliberalen sagen ja mal, der Markt reguliert sich, was auch immer. Angebot und Nachfrage, dieser Klassiker. Ja, aber wenn es um Umsetzen geht, ignorieren wir das und verdrängen wir das in Richtung, nee, das bisschen, was ich tun kann, sich auch so klein zu reden, welchen Einfluss wir haben. Wir haben einen Rieseneinfluss. Guck dir die Regale an, guck dir die Supermärkte an, guck dir die Drogerien an. Es ist alles voll.
Ja, vor allem halt der Ansatz, dass man sagt, okay, vielleicht geht man jetzt erstmal über Haushalts- und Kosmetikartikel. Ne? Es ist ja was, okay, ja, natürlich, du musst vielleicht ein paar Minuten, vielleicht auch ein paar Stündchen damit verbringen, dich zu informieren. Kannst du denn jetzt mit gutem Gewissen kaufen, ne? Also wo steckt keine Tierausbeutung hinter, wo sind auch keine Tierversuche, vor allem bei Kosmetik jetzt versteckt und so, aber danach ist es ja im Endeffekt nur noch wirklich im Regal, statt links das eine zu greifen, dann halt noch ein Stück weiter links das andere zu greifen.
Was mir immer mehr auffällt, die meisten Leute, die ich darauf anspreche, die sagen dann so, ach Frosch kaufe ich auch. Also das ist erstaunlich, die gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten, 85 oder so, aber das ist ja als Marke.
85 ja. Oder 86, ne, so um den Dreh. Mitte der 80er auf jeden Fall.
Genau, das ist als Marke schon so etabliert, aber ich glaube, die haben sich damals so ein bisschen anders promoted in Richtung, naja, nicht, jetzt kommt es nämlich, dieses nicht chemische, ne? Natürliche Inhaltsstoffe und all sowas, rein pflanzlich. Und das war damals ein Selling Point, ne? Das hat sich jetzt als Marke etabliert, das konnte man gut machen. Aber was heißt das denn überhaupt? Also warum gab es damals noch nicht dieses, ja, aber warum ist jetzt rein pflanzlich besser? Ist das natürlicher? Weil die Argumentation ist ja auch immer, ja, Tiere sind ja auch natürlich als Produkt, oder? Also das würde mich mal interessieren. Das wäre vielleicht so eine Rabbit Hole-Sache in Richtung der Erfolg dieser Marke zum Beispiel, weil das, glaube ich, einer der ältesten zu dem Thema. Vielleicht, wenn man wie Leder noch, aber wie Leder ist nochmal eine ganz andere
ganz ja, das andere ist auf Ecke. Jeden Fall ein Rabbit Hole,
ja. Leder. Also, dann kommen wir schnell in die Demeter-Diskussion, Schwurbel. Ist vielleicht auch mal eine Folge wert, mal gucken.
Ja, vielleicht. Aber wenn ich jetzt so über Frosch jetzt einfach wirklich mal nachdenke, ne? Also ich bin auch in meiner Kindheit mit Froschprodukten aufgewachsen. Und ich kann mich halt noch genau erinnern, dass es damals halt gekauft wurde, als ich ein Kind war, mit der Argumentation, ja, das ist nicht so eine Chemiekeule. Ja, das ist nicht so giftig und all sowas.
Also doch dieses Chemieding, ne?
Ja, voll, voll. Weil irgendwie, ja, weiß nicht. Also ich muss dazu sagen, ich komme ja auch aus einem Elternhaus, wo Natur und Natürlichkeit so an sich geachtet wird und wurde. Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es war auch damals, weil es hieß, ja, davon kriegst du nicht so dolle Allergien, ne? Dann wirst du nicht so ein Sakrotankind, um das jetzt mal irgendwie salopp zu sagen. Aber der Aspekt Tiere, der ist tatsächlich in den Gedankengängen gar nicht vorgekommen.
Also ist es vielleicht eher so ein Teil, es ist besser für die Natur. Also so ein bisschen war das schon ein Thema, aber auch so ein individuelles Ding. Ne? Es ist besser für dich selber, weil es natürlicher ist.
Ich glaube, in unserem konkreten Fall war es tatsächlich beides. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, wenn wir früher in Urlaub gefahren sind, wir sind auch immer mit dem Zug gefahren, ne? Weil tatsächlich meine Familie schon immer so eine etwas umweltbewusstere Familie war und es hieß, ja komm, lass uns doch alle zusammen mit dem Zug fahren, statt jetzt mit zwei Autos loszufahren oder so. Und ich habe immer so kleine Magazine halt bekommen, ne, damit das Kind entertained ist im Zug und halt nicht allen auf den Nerven geht, so blöd gesagt. Und ich kann mich dran erinnern, das war Anfang der 2000er oder sogar noch, doch muss Anfang der 2000er gewesen sein, nicht Ende der 90er. Habe ich halt schon gelesen, in 50 Jahren haben wir so klimamäßig ein richtiges Problem. Ne, Amazonas-Regenwald, hier großes Stichwort, globale Erwärmung, Wasserknappheit, all sowas. Und da war dann auch das Argument, ja, aber guck mal, wir kaufen ja natürliche Reinigungsmittel. Wir sind nicht so schlimm.
Musst überlegen, wie es bei mir war. Also Frosch gehört ja auch immer dazu. Das ist so. Also der Frosch-Glasreiniger ist, glaube ich, der Klassiker. Ne? Den haben fast alle, glaube ich, zu Hause. Wäre vielleicht noch eine Sache. Ich werde mir vermutlich mal auf YouTube angucken, alte Werbespots oder so. Mal gucken, wie so dieses Werbeframing damals war. Aber es ist vermutlich auch ein einfacheres Framing zu sagen, ach, es geht hier um Natur und so, als hey, ist übrigens jetzt frei von Schlachtabfällen, was die Leute vermutlich, keine Ahnung, 1990 oder so vermutlich richtig aus der Reserve gelockt hätte. Wenn man bedenkt, dass irgendwie 86 dann das erste Schlachthaus geschlossen hat, das irgendwie noch Hundefleisch produziert hat.
Oh, stimmt, das war ja ungefähr zeitgleich, ne? Ja. Jetzt wo du es sagst. Das war ja wirklich ungefähr zeitgleich.
Also vielleicht war das auch Zeitgeist, ne? Dieses, irgendwas muss sich ändern, da gab es schon eine ganze Menge Bereitschaft, Anti-Atomkraft, das mit diesem Schlachthaus, dieses Aufkommen von Frosch, das muss irgendwie damals eine Energie gewesen sein, wo das irgendwie möglich war.
Ja, wenn man so drüber nachdenkt, klingt das tatsächlich relativ sinnvoll. Aber es ist ja auch heute, ich muss jetzt dazu sagen, ich bin nicht so viel mit Werbung konfrontiert tatsächlich. Also jetzt zumindest so TV-Werbespots oder irgendwelche Printanzeigen gehen gänzlich an mir vorbei. Natürlich die Werbung, die im Internet überall zu finden ist, die betrifft mich logischerweise auch. Gefühlt ist selbst heute bei auch veganen und tierversuchsfreien Kosmetik- und Haushaltsartikeln immer noch nicht der Fokus irgendwie auf, ja, wir sind frei von Tierversuchen für die Tiere oder wir sind frei von, also doch bei Tierversuchen schon, aber bei tierischen Inhaltsstoffen, also beziehungsweise dem Verzicht darauf, ist es gefühlt immer noch nicht dieses, wir machen das für Tiere, sondern ja, Umwelt.
Obwohl die meisten Leute, denen ich das erzähle, also meistens dann halt im Internet, die sagen, wie erkenne ich denn das Schlachtabfälle in meinem Dings? Denn steht das irgendwo drauf? Nein, steht natürlich nicht drauf. Stehen alkalische Tenside drauf und jeder hat sich schon mal gefragt, also ich zumindest. Ja, es gibt alkalische und nicht alkalische Tenside. Ach so, okay. Also auch wieder so ein technisiertes, chemisches Ding, um nicht sagen zu müssen, ach übrigens, wir kaufen billig die Schlachtabfälle ein, weil, ne?
Ja, weil das würde Leute ja auch anekeln, ne? Also wenn ich jetzt halt einfach mal so 10 Jahre zurückdenke oder sagen wir 9, ne? Das ist so ungefähr die Zeit, so 9 bis 10 Jahre, wo ich das erste Mal von zu Hause ausgezogen bin, wo ich das erste Mal alleine gewohnt habe. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich, als ich noch im Elternhaus gelebt habe, nie Wäsche waschen musste. Das wurde halt immer dankenswerterweise für mich übernommen. Aber dann musste ich mich halt damit auseinandersetzen, so wie wasche ich jetzt eigentlich Wäsche? Was kommt in welches Fach in der Waschmaschine und wie viel kommt da rein? Und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten, der halt beruflich selber an Waschmaschinen so rumdoktort, was genau jetzt die Berufsbezeichnung ist, keine Ahnung, aber der hat halt Waschmaschinen repariert unter anderem. Und dann hat er mir gesagt, pass auf, Lenny, kipp niemals irgendwie Weichspüler in deine Waschmaschine, da sind Schlachtabfälle drin und das verstopft deine Waschmaschine. Und ich war so schockiert zu hören, dass wir irgendwas von Tieren, also so jetzt de facto Schlachtabfälle nehmen und daraus Weichspüler machen, damit dann meine Wäsche sich vielleicht schön anfühlt und gut duftet, dass mich das nachhaltig wirklich mitgenommen hat und ich dann halt auch nie Weichspüler benutzt habe beim Waschen.
Es ist tatsächlich der Talg, der umhüllt die Wäschefasern und sorgt dafür, dass das sich weicher anfühlt. Die sind nicht weicher, es fühlt sich nur so an. Und wenn man bedenkt, das, was nicht in der Wäsche bleibt, geht halt in die Maschine. Und deswegen heißt es ja, desinfiziert die Maschine mal regelmäßig, weil das sind halt tierische Fette in deiner Waschmaschine, nicht nur Kalk.
Ja, ist total eklig halt auch vor allem. Aber das war auch dann halt wirklich tatsächlich das erste Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass wir Tiere nicht nur für Nahrung und Kleidung ausbeuten, sondern für solche Alltagsgegenstände wie Weichspüler. Mittlerweile benutze ich übrigens Weichspüler, aber halt vegan.
Ein Argument, was ich ungern höre, aber ich bekomme es öfter mal zu hören, ist, naja, aber wenn wir eh schon Tiere als Produkte benutzen, dann sollten wir ja auch möglichst alles davon benutzen. Also das Argument verstehe ich wirklich nie.
Ja, das ist halt so ein Argument fürs eigene Gewissen, ne? Also ich habe mir das auch eine Zeit lang eingeredet dann, dass es ja okay, aber zumindest verwerten wir dann alles, ne? Das ist dann ja nochmal so eine gewisse Art des Respekts, weil stell dir mal vor, wir schmeißen irgendwie einfach was weg von den Tieren. So, ja, faktisch schmeißen wir aber mehrere Milliarden Tiere, ganze Tiere weg, weil sie irgendwie nicht rentabel genug sind in diesem System.
Genau, sobald es finanziell nicht mehr relevant ist, ist es ganz schnell in Richtung Kadavertonne.
Ja, und gerade bei Leder, ne? Bei Leder immer dieses Argument, ja, aber das ist ja, also das entsteht ja sowieso durch Rindfleischproduktion und so. Nee, komm, wir müssen uns das nicht einreden. Es sollte uns eigentlich allen bewusst sein, dass wir Tiere auch explizit für ihre Haut und für ihr Fell züchten und töten, ne? Also ja, gut, bei Rinderleder ist das jetzt vielleicht nicht der Fall, ne? Aber spätestens, wenn du dich dann umguckst bei Pelz und Reptilienleder und irgendwie den ach so tollen Ackboots, die halt einfach Lammhaut und Fell sind. Ne? Spätestens da sollte uns dann allen bewusst werden, nee, wir züchten und töten auch Tiere nur für ihre Haut.
Genau, und spätestens da, wo es dann heißt, ja, das Leder hat übrigens hier so ein paar Fehler drin, dann heißt das ja auch, nee, wollen wir eigentlich gar nicht. Die Leute wollen ja überhaupt gar nicht das Abfallprodukt, also was dann eh da ist. Es werden ja extra Rinder dafür gezüchtet, damit wir da die Haut, die heute bekommen, in der Qualität, die wir in unseren Autos oder was auch immer, Couches haben wollen.
Ja, vor allem, wenn man diesen Gedanken auch weiterspinnt, ne? Auch wenn wir jetzt morgen durch magische Art und Weise aufhören, Kühe für Milch und Fleisch auszubeuten, wird ja trotzdem jetzt nicht jeder sagen, okay, dann habe ich jetzt auch kein Leder mehr.
Ja, obwohl eins der beliebtesten Lederarten, Leder in Anführungszeichen in dem Fall, bei Autos ist ja Alcantara, ne? Wenn es dann irgendwie so ein Sportwagen ist, das sieht so ein bisschen kuschelig aus, dieses Alcantara, ist ein Kunstleder, ne? Also denke ich mir auch, ja, Alcantara-Leder, glaube ich, müsst ihr nochmal gucken, ist, glaube ich, ein Kunstleder, was sehr, sehr beliebt ist, wo ich mir denke, ja, aber dann brauchen wir vielleicht den ganzen anderen nicht, ne? Also wozu?
Ja, voll. Also ich habe mich mit gerade so Autoausstattung ehrlicherweise noch nie groß auseinandergesetzt, weil wenn ich ein Auto besorge, dann ist das ein Gebrauchtwagen, der die Anforderungen erfüllt, die ich von dem Auto halt brauche in dem Moment.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist komplett pragmatisch in Richtung, hat es das platzmäßig und kostenmäßig und so. Vielleicht ein paar Sachen hier, eine Klimaanlage wäre mal ganz nett, aber muss nicht. So solche Sachen, ne?
Ja, genau. Ne? Also das Auto muss mich von A nach B bringen. Es muss bestenfalls groß genug sein, nicht endlos viel Sprit schlucken und ja, also so eine Klimaanlage und elektrische Fensterheber fände ich dann halt schon ganz nice.
Ja, voll. Ich habe gerade nochmal parallel geguckt. Alcantara ist ein Markenname, also auch da nur, ist wieder nur eine Marke dahinter. Und es ist ein Fließstoff mit Velour-Leder-Charakter in verschiedenen Flächenmaßen, bla bla bla. Und Polyesterfasern. Das ist einfach nur Polyesterfasern. Und das ist so beliebt. Also ich sehe es immer in super teuren Sportwagen und so. Und dann ist es immer hier Highlight. Die Idee in teuren Autos oder in muss irgendwie echtes Leder sein, ist ja eh schon nicht mehr, weil dieses Velour quasi scheinbar dieses Prestige auch zeigt, weil es so stoffig, fluffig, Velour-artig ist. Ja, warum müssen wir das denn immer noch, diese Illusion von, das ist jetzt ein Luxusprodukt, weil da Tierhäute auf meinem Sitz ist, auf den ich sitze. Also komplett random, finde ich.
Ja, total. Aber das ist ja mit Dingen, die einmal als Luxus verkauft werden, eigentlich immer so. Es ist immer random. Irgendwer hat halt zur, in Anführungszeichen, richtigen Zeit die, in Anführungszeichen, richtige Idee und sagt, das ist jetzt toll, das ist jetzt Luxus, kauft das.
Ja, vor allem, warum ist uns das überhaupt wichtig, Luxus zu haben? Ist es so ein gefühlter Klassenaufstieg im Kapitalismus? So in Richtung, wir werden alle ausgebeutet, aber mein kleiner Aufstieg, den ich mir fühle, der ist zumindest, ich habe jetzt hier eine Lederjacke oder sowas, obwohl ich immer noch im kapitalistischen Sinn zum Proletariat gehöre?
Ja, wahrscheinlich ist es sowas. Ne? Es sind ja meistens Statussymbole. Das beste Beispiel, was mir dazu jetzt einfällt, ist tatsächlich hier, wann hat das angefangen? Letztes Jahr mit dieser Dubai-Schokolade. Ich meine, ja, okay, Pistazien waren noch nie günstig, aber es ist im Endeffekt einfach nur Schokolade mit ein bisschen Teigfäden und Pistazie. So, und plötzlich siehst du ganze Verkaufstrucks davon auf der Straße, wo eine 200 Gramm Tafel Schokolade plötzlich irgendwie 50 Euro kostet. So, das ist ja einfach nur ein Hype-Produkt, wo dann gesagt wurde, das ist jetzt.
Das cool. War doch Marketing-Gag aus Dubai, oder? Also das war doch vermutlich irgendwo gesteuert. Jetzt Aluhut kurz auspacken, ne? Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe keine Ahnung, ne? Aber plötzlich war es dann so, okay, alles klar. Wenn ich mir diese Tafel Schokolade kaufe, dann kann ich anderen Leuten zeigen, dass ich genug Geld am Ende des Monats über habe, um 50 Euro für eine Tafel Schokolade auszugeben oder was auch immer sie kostet. Ne? Ich habe tatsächlich, es ist gänzlich an mir vorbeigegangen.
Ich hatte vermutet, dass dieser gesamte Hype ja sowieso darauf aufbaut, dass man nach Dubai fährt, um dann da Lifestyle zu machen, um dann influencermäßig quasi da anzustehen für diese Dubai Schokolade für, keine Ahnung, 20 Fantastillionen, die man da irgendwie lässt. Aber dass dann irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später im Aldi Dubai Schokolade angepreist wurde und das quasi komplett reversed wurde, die Leute trotzdem voll gehypt waren und das war dann zu der Zeit, als auch Weihnachtsmärkte waren, Dubai Waffeln und überall waren. Ich dachte so, oh Mann, ey, ist auch komplett nach hinten losgegangen irgendwie.
Ey, bei uns in der lokalen Eisdiele, wo ich gerne mal so ein Erdbeereis essen gehe, weil das halt rein pflanzlich ist, also Erdbeersorbet, heißt das Pistazieneis jetzt auch Dubai-Eis.
Warum?
Ich weiß es nicht, aber das ist halt das, was ich meine, ne? So dieser, also Luxus ist etwas, das ist nur Schein, das wird dir halt vermittelt. So, irgendwer sagt halt jetzt, das ist Luxus und dann ist es Luxus. Und das ist mit diesen Autositzen anscheinend, zumindest in meiner Wahrnehmung, ziemlich das Gleiche. Im Endeffekt ist es Plastik. Ja.
Tja, wo geht's hin, Lenny?
Ja, es ist eine gute Frage. Also es geht schon, auf jeden Fall, also du meinst den Podcast, nehme ich jetzt an, ne? Es geht auf jeden Fall noch in Richtung, was hat Feminismus mit Veganismus zu tun? Es geht auf jeden Fall noch hin, können wir unsere Proteine mit einer pflanzlichen Ernährung decken?
Oh, der Klassiker, schön.
Der absolute Klassiker, ja. Ich finde, es ist auf jeden Fall mal wichtig, den abzufrühstücken. Das Gleiche irgendwie in letzter Zeit ist ja auch Kreatin ein Riesending. So, und ich tippe mir ja immer schon die Finger in allen möglichen Lives rund, dass dein Körper das ganz super selber herstellen kann, wenn er die nötigen Bausteine dafür bekommt. Deswegen wird es auch einen Kreatin-Deep-Dive zumindest mal angeschnitten geben. Ob das eine ganze Folge füllt, wage ich zu bezweifeln, aber...
Vielleicht können wir es so ein bisschen sammeln in Richtung, hey, wir gucken uns mal so zwei, drei Hype-Dinge an, die man so gerade sieht. Und gerade Kreatin, also alles, was in meiner For You-Page gespült wird, ist so, ach, das einzige Nahrungsergänzungsmittel, was ich empfehlen kann, ist genau das, was dann nicht so einen Hype-Charakter hat, sondern irgendwie so ein, jetzt mal Real Talk, aber von allen Dreck, der da ist, aber Kreatin ist auf jeden Fall gut, weil eine Studie und dann irgendwas gesagt wurde.
Tatsächlich gar nicht nur Kreatin, ne? Also bei mir auf der For You-Page auch sehr prominent aktuell Kollagen-Kaffee.
Okay, krass, das ist voll an mir vorbei.
Nee, bei mir auf der For You-Page gerade sehr viel Kollagen-Kaffee, so Schönheit von innen mäßig, weißt du, weil Kollagen ist ja auch viel in Hautcremes drin und so. Und die Leute haben dann jetzt halt einfach angefangen, statt sich das als Hautcreme irgendwie ins Gesicht zu schmieren, trinken sie es in ihrem Kaffee.
Okay, der letzte Kaffee-related Hype war MCT-Öl wegen Keto-Diät.
Das ist an mir vorbeigegangen. Nee, bei mir ist tatsächlich Kollagen-Kaffee gerade auf der For You-Page überall. Kreatin ist überall. Wo ich auch noch einen Deep Dive gerne reinmachen möchte, ist Anbindehaltung und was jetzt eigentlich damit ist oder nicht ist. Weil da gab es ja letztens erst News zu. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Habe ich nicht mitbekommen. Was war da?
Ja, also Anbindehaltung sollte ja verboten werden, ne? Aber Übergangsfristen, dies, das, Ananas, wir kennen es alle, ne? Hat man ja bei allen möglichen Dingen. Jetzt anscheinend dann doch kein Verbot von Anbindehaltung, Fragezeichen. Es kann sein, dass der Koalitionsvertrag sich doch noch angenehmer las, als es jetzt letztendlich wird.
Ach krass, ja, schön.
Ja, muss man sich halt mal genau angucken, muss ich aber auch ehrlich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht angefangen reinzudiven. Habe ich jetzt nur die letzten 3-4 Tage immer wieder am Rande mitbekommen. Und das wird jetzt definitiv dann auch ein Thema werden, was ich mir nochmal genauer angucken werde.
Ich hatte überlegt, besonders die Themen, die so mit auf Ismen enden, an mir anzuschauen.
Ja, mach das total gerne. Also ich werde auf jeden Fall aber auch nochmal hier, da ich ja mit einem medizinischen Hintergrund hier in den Podcast reinkomme, mir auch nochmal Tierversuche in der Medizin zu Gemüte führen, ne, weil ich finde, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Wie sinnvoll ist das eigentlich? Grob gesagt, brauchen wir das wirklich? Und weil ich manchmal auch einfach nur ein Girly Girl bin, möchte ich auch nochmal in die Kosmetikrichtung einen kleinen Deep Dive mit euch allen machen.
Ja, cool. Also ich glaube, thematisch haben wir erstmal eine ganze Menge zu tun. Also neben den Ismen-Sachen kam auch letztens nochmal, was ich eigentlich ganz lustig finde, ich weiß nicht, ob es für alle ist, das Thema Veganismus und Star Trek. Also einfach so, wie wurde die Kultur, die Struktur, in der die Science-Fiction-Serie eigentlich stattfindet, irgendwie ausgestaltet? Und was nehmen die Leute da raus? Das ist eine Sache, die ich so ein bisschen bei den Tech-Bros auch sehe. So in Richtung alles, was irgendwie so techy, shiny ist, hat man da rausgenommen. Wir haben jetzt irgendwie Smartphones werden damit verglichen und das wird damit verglichen. Und überall versuchen wir, die technischen Aspekte zu sehen. Aber die sozialen Aspekte, zwischenmenschlichen Aspekte, wie funktioniert die Welt eigentlich, wenn es kein Geld mehr gibt? Oder was machen denn die Replikatoren, die quasi Proteinstrukturen zusammenbauen und das Essen nachbauen, was wir kennen, was ja nichts mehr damit zu tun hat, dass wir diese industrielle Tierhaltung haben, besonders wenn es darum geht, wir sind irgendwie im Weltraum auf fremden Planeten und dann replizieren die sich da ein Steak. Was ist das eigentlich?
Finde ich tatsächlich super, super spannend. Hätte ich auf jeden Fall große Lust mal reinzuschauen. Also ich würde mich dann hinsetzen, anschnallen und warten, dass wir auf Mopsgeschwindigkeit beschleunigen, keine Ahnung.
Ja, finde ich auch spannend, weil letzte Woche war halt jemand genau da, auch mit so einem Star Trek Profilbild und ich hatte mich so ein bisschen auch mit den Gedanken schon mal herumgeschlagen und er stand dann auch vor der Frage, naja, würde ein Vulkanier den Tiere essen? Und jetzt habe ich ein paar Deep Dives gemacht, so in Richtung, da gibt es einige Diskussionen, da würde ich gerne, also besonders dieses Thema, was ziehen wir gerade daraus in dieser, schon in unserer kapitalistischen Gesellschaft, was es nutzbringend dafür, ja, um uns anzutreiben, aber was wird ignoriert und das sind halt genau diese Themen, das finde ich ganz spannend. Generell auch dieses Thema, ja, Selbstverbesserung, spiritueller Narzissmus, ne? Es gibt in der Öko-Bewegung da ganz viel in der Richtung, es ist zur Selbsterhöhung quasi oder was heißt das wirklich mit der Ethik? Solche Sachen würde ich ganz gerne beleuchten. Also da fallen mir schon so ein paar Sachen ein. Wir hatten auch schon mal ein bisschen drüber geredet, was da noch für Themen sind. Manche sind vielleicht so ein bisschen, ich bin mir nicht sicher, ob wir die wirklich ansprechen können, ohne Shitstorms zu bekommen. Aber ich würde genauer in diesen Themen gerne auch mehr reinschauen.
Ja, also insbesondere bei Star Trek jetzt. Ne? Also ich habe mit Star Trek ja nicht wirklich viel am Hut. Wie gesagt, ich habe ja eine von den neueren Serien mal eine Staffel geguckt und deswegen lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und sage, da meines beschränkten Wissens nach ja Vulkanier sehr auf Logik basiert sind, nee, die würden keine Tiere ausbeuten. So generell würde ich mir auch gerne mal angucken, wenn wir jetzt unseren Tierkonsum beleuchten, was davon ist eigentlich rational vertretbar und was davon ist einfach nur rein irrational Befriedigung von so niederen Trieben, wie ich habe Bock auf geilen Geschmack und das haben wir immer schon so gemacht und ich bin ein Gewohnheitstier und möchte nicht aus meiner Gewohnheit gerissen werden.
Ja, und das ist wirklich eine gute Rechtfertigung. Das sind ja die Themen, die wir auch so haben. Ja. Ja. Also Star Trek war tatsächlich auch nur ein Beispiel. Wir könnten generell das Thema Futurismus, ja, wir haben uns die Welt vorgestellt, was war so Science-Fiction-Literatur auch irgendwie so Themen. Da könnte man nochmal gucken, welche Schnittmengen es dann noch gibt, wo man vielleicht eine Podcast-Folge draus machen kann. Ja, das wären so potenzielle Themen für nächste Podcast-Folgen. Ich hatte überlegt, ich muss mal gucken, wie ich mit dem Schnitt so durchkomme, ob ich das gut hinbekomme. Vielleicht so ein, ob wir den in der Woche, also an Donnerstags zum Beispiel, releasen können und dann ein Tempe Thursday draus machen.
Ach, Tempe Thursday wegen TT, ja, Moment, ich musste da jetzt gerade ein bisschen, da stand ich kurz auf dem Schlauch.
Hat Moment gedauert, ist auch okay so.
Hat wirklich einen Moment gedauert, aber so nach dem Motto, Throwback Thursday war gestern, ja. Das Thrown wir out. Tempe Thursday ist jetzt.
Ja. Es ist ja sowieso alles neu, ne? Ich habe auch noch keinen Überblick darüber, wie viel Arbeit das ist, was wir dann auch noch brauchen oder so. Vielleicht
Ja, das ist ein ganz großes Ausprobieren, ne? Also nur für die Zuhörer, die sich das vielleicht gerade nicht so gut vorstellen können. Aber ich sitze hier gerade mit meinem Handy und meinen Kopfhörern einfach auf dem Sofa. Also wir wissen gar nicht, ob meine Tonqualität nachher auch nice ist. Wir experimentieren sehr viel und ihr macht quasi mit. Also beziehungsweise ihr hört mit.
Ja, Lenny, was haben wir uns denn vorgestellt? Wie oft soll der Podcast veröffentlicht werden? Wie oft bereiten wir uns davor? Haben wir genug Themen?
Ja, genau. Einmal im Monat war ja jetzt so eine initiale Überlegung, aber im Endeffekt wachsen wir ja mit dem Podcast zusammen, ne? Und es kann sein, dass das häufiger wird. Es kann sein, dass das alle 2 Monate dann doch wird. Wir wissen es ja noch gar nicht so genau. Ja, also prinzipiell war der erste Gedanke ja, dass wir das jetzt vielleicht so einmal im Monat machen. Aber da das ja neu für uns ist, da wir das jetzt auch, wir wachsen zusammen mit dem Podcast und es kann sein, dass es vielleicht alle 2 Wochen werden, vielleicht wird es auch alle 2 Monate. Wir müssen wirklich einfach mal gucken, wie ist das Interesse, wie kommen wir hinterher. Wir haben ja beide auch noch tatsächlich einen Job, dem wir nachgehen. Es wird sich zeigen, wie oft ihr uns zu hören bekommt.
Ja, irgendwie Jobs, Ehrenamt, TikTok hier und da, ne? Mal schauen. Und dann noch die Zeit vermutlich. Also Podcast aufnehmen ist ja eine Sache, aber die Themen dann auch wirklich mal durchzugucken und nicht nur oberflächlich. Genau, meine Idee war auch, dass wir das immer so eine Stunde versuchen. Vielleicht jetzt auch mal eine Dreiviertelstunde oder so oder etwas mehr. Aber das ist immer so eine knappe Stunde wird der Podcast. Aus der Idee auch heraus, hey, wenn das jemand auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwo hin hört, glaube ich, ist eine Stunde schon ein guter Sweet Spot. Ich weiß nicht, so eine 3-Stunden-Episode wäre eher vielleicht eher was für eine Bonus-Episode in Richtung, hey, wenn ihr mal richtig Lust habt, einen Deep Dive mit uns zu diesem Thema zu machen und ihr Zeit habt, hey, gönnt euch die 3 Stunden, aber ich hätte vermutlich auch eher so eine Stunde gedacht. Was
Ja,
meinst
ich
du?
finde eine Stunde auch einen ziemlich guten Zeitrahmen tatsächlich.
Ja.
Na, also man hat ja auch nur eine ganz begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und man sagt ja, ich weiß nicht, ob du dieses Lernmodell kennst, wo du 25 Minuten exzessiv lernst, dann 5 Minuten dich wirklich mit komplett anderen Sachen beschäftigst, dann wieder 25 Minuten und so machst du dann halt insgesamt eine Stunde voll, inklusive 2 kleinen Pausen. Ne? Und gerade jetzt in Zeiten von TikTok und Co. sinkt die Aufmerksamkeitsspanne ja auch wirklich rapide.
Also die Frage ist nur, machen wir eine ADHS-Stunde Podcast oder eine Realtime-Podcast? Weil ich höre meine Podcasts so 1,5, 1,25-fache Geschwindigkeit.
Ist halt jetzt die gute, also wirklich gute Frage, weil zum einen kann ich gar nicht einschätzen, wie schnell reden wir, ob wir vielleicht selber schon auf 1,25 Speed reden oder so, who knows. Ich denke, das wird sich zeigen. Das müssen wir, glaube ich, alle gemeinsam rausfinden. Da wäre dann auch Feedback total wichtig und schön und
Ja, schreibt uns eine E-Mail, kommt in den Discord, sagt, was ihr für die nächste Episode haben wollt.
Schreibt uns eine
Schneller.
E-Mail, okay, Boomer.
Ja, ich habe überlegt, die Faxnummer verlinken wir euch natürlich. Wer ist hier die Technik-Oma? Ich bin der Technik-Opa
Ja,
jetzt,
ist
ne?
okay.
Mit E-Mail. Ja, weil das hat mich, also weswegen das so im Hinterkopf ist, ich musste halt überall, sei es bei Spotify oder in der Podcast-Dingsbums, immer eine E-Mail. Das heißt dann, die wird dann den Leuten angezeigt. Ich dachte mir so, wozu? Warum? Weißt du? Deswegen war das so präsent in Richtung, wie könnten die uns überhaupt erreichen? Und die einzige Möglichkeit ist quasi E-Mail
Aber meine
in
E-Mail
den
ist safe,
Podcast.
oder? Weil ich habe dir meine seriöse E-Mail-Adresse gegeben.
Ja, wir haben eine eigene E-Mail-Adresse für den
Okay,
Podcast.
chillig. Ich
Ja,
hatte
da landet das
gerade
in.
kurz ein bisschen Angst, ne? Weil wie gesagt, das ist meine seriöse E-Mail-Adresse, weil ich dachte, okay, jetzt machen wir diesen Podcast und wenn da irgendwas ist, was auf meine E-Mail kommt, dann will ich das auch mitbekommen. Und dann ist da die E-Mail-Adresse, wo halt jeden Tag irgendwie 5 Spam-Mails kommen, die falsche für.
Ah, ja, die ist nur, damit du wirklich dich einloggen kannst und quasi als Co-Host für den Podcast da bist. Ich hatte extra für den Podcast so eine Mail angelegt, damit die ganzen Sachen erstmal da landen und dann müssen wir mal gucken, was wir damit
Sehr
machen,
gut.
wenn da überhaupt was kommt. Genau, aber das war so dieses, ich hatte kurz einen Moment live hier überlegt, wie könnten die Leute uns überhaupt Feedback geben? Und es fiel mir nur diese beiden Sachen ein, obwohl ich noch keine Ahnung habe, wie wir den Leuten mitteilen können, dass es einen Discord-Server gibt vielleicht, aber das finden wir noch raus.
Ja, wenn wir es rausgefunden haben, kommt in den Discord. Bis dahin schreibt uns E-Mails.
Ja, wir werden die ausdrucken, und dann in der Redaktionskonferenz voll laut vorlesen.
Ach, die 2-Personen-Redaktionskonferenz, ja.
Ja, wir machen einen Zoom immer am Mittwoch in Richtung, ja, was, Lenny, Fanpost.
Aber da hätte ich Lust drauf. So also wenn dann irgendwann mal E-Mails kommen und so, da drauf mal so gemeinsam reagieren, auf Fragen eingehen, die auftauchen, hätte ich, also, ne, ich mag Interaktionen in so einem Fall.
Meine Perspektive, nur Opa-Perspektive für jemanden, der in den 90ern schon Fernsehen hat oder Ende der 80er. Früher kamen ja quasi Wäschekörbe, wurden dann in die Sendung getragen mit Postkarten. Und die Leute sind dann wirklich live hingegangen, mit dem Arm in diesem Wäschekorb und haben dann eine Postkarte rausgezogen und die vorgelesen.
Boah, wild.
Finde ich auch hart, also ziemlich geil. Also heutzutage ist ja alles mit E-Mail und so, da hast du Screenshots eingeblendet von Ex oder was auch immer. Hey, früher haben die Leute Postkarten zu ihrer Lieblingssendung geschickt und dann kamen die an mit so einer
Ich glaube, ich habe mal eine Postkarte zum Tiger in den Club geschickt.
Nice.
Ja. Aber es kam dann ja auch sehr schnell das Internet, ne? Also ich meine, ich habe die 90er noch mitbekommen, so ein bisschen, aber halt echt nur noch so den letzten Rest.
Ja, das ist, glaube ich, auch in Ordnung.
Ja, trotzdem bin ich eine Technik-Oma.
Vollkommen okay. Wir ergänzen uns dann einfach damit. Diese Technik-Sachen, ne, wie gesagt, diesen Bot, den ich geschrieben habe am Sonntag, ich glaube 3 Stunden, dann war die Sache durch und mein Hirn war dann so, cool, ich habe was Erfolgserlebnisse und geil und toll, funktioniert.
Perfekt.
Passt.
Perfekt. Ich stricke dann irgendwann für irgendwelche Specials so My Body is a Tempeh Topflappen oder so. Aus Baumwolle.
Wow. Oh ja, bin dabei. Also haben wollen. Nicht, dass ich das könnte, aber.
Alrighty.
Ich glaube, dann hätten wir auch so eine Stunde durch.
Ich glaube auch. Also ich glaube, wir haben jetzt etabliert, dass, was unsere Themen sind. Wir haben etabliert, dass wir beide tatsächlich erwachsene Menschen sind, die im Leben stehen und so. Wir haben etabliert, dass wir beide ADHS haben und dieser Podcast eventuell ein absoluter Fiebertraum wird und dass wir uns aber freuen für jeden, der sich anschnallt und mit dabei ist.
Ja, und vermutlich dann eher auf 0,5-facher Geschwindigkeit den Podcast hören kann.
Ich bemühe mich sehr langsam zu reden, also ich rede ich rede mit Menschen Redetempo.
Ja, wie wir beide miteinander reden, wenn wir zusammen sind und keiner mit uns dabei ist, wissen wir ja schon, ne? Also vermutlich dann wirklich für die meisten Leute so, kannst du das nochmal? Aber es wird Transkript geben. Ich werde das natürlich alles abtippen auf meiner Schreibmaschine. Nein, ich werde das in KI hochhauen und die wird mir dann das Transkript geben. Also zum Nachlesen wird es auf jeden Fall auch was geben.
Finde ich sehr schön. Accessible.
Und suchmaschinenoptimiert.
Aha.
Naja, wenn es irgendwo auf einer Website ist, irgendwie Spotify oder Apple Podcast und jemand nach einem Thema sucht und dann sieht, das Thema wird behandelt in dem Podcast, hört er den Podcast vielleicht.
Das wäre natürlich schön, ne? Also wie gesagt, ich freue mich ganz aktiv über jede Person, die Bock hat, mal reinzuhören.
In diesem Sinne, das war die erste Podcast-Folge. Wir haben keine richtige Abmoderation vorbereitet, ne? Von daher, das ist es einfach.
Ja, ich glaube, ich habe jetzt gerade ganz spontan für mich beschlossen, dass ich jedes Mal am Ende irgend so eine ganz blöde Verabschiedung wählen möchte. Und dieses Mal ist es Tschüsseldorf.
In diesem Sinne, Tschüsseldorf, bis bald.